Heute Morgen soll es um 2. Petrus 1, Vers 1 gehen. Ich hab das mal ganz analog rangepinnt. Einfach, der Petrusbrief ist nicht ganz so leicht zu finden. Zumindest für mich manchmal. Ich habe noch kein Register in der Bibel. Und zum anderen ist es nicht ganz einfach. Früher haben wir die Texte auch manchmal an die Leinwand geworfen. Und ja, vielleicht haben wir ja irgendwie Ideen, wie man das in nächster Zeit auch wieder ändern kann, dass man das so mitlesen kann. Und dann mitten in der Predigt kommt dann noch Philipper 2, die Verse 6 bis 11. 2. Petrus 1, Vers 1. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben wie wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes unseres Herrn Jesus Christus. Mit diesen Versen beginnt der zweite Brief des Apostel Petrus an eine Gemeinde. Eine Gemeinde, die uns unbekannt ist. Das Anliegen für diesen Brief sind falsche Strömungen, die in die Gemeinden hineinkommen, und Petrus möchte mit dem Brief entgegenwirken. Die sogenannten Gnostiker unterwanderten die Gemeinden, genauso wie sie es vorher schon mit anderen Religionen getan haben und auch mit dem Judentum getan hatten. Es gab also Menschen, die Gottes Gemeinde verändern wollten, aber nicht zu Gott hin, sondern von Gott weg und von Jesus Christus weg. Ganz am Anfang beginnt der Verfasser seinen Namen zu nennen: Simon Petrus. Mir ging es schon öfters so, dass ich eine E-Mail geschrieben habe, und mitten im Schreiben dachte ich, ich sollte mich vielleicht erst einmal vorstellen. Der Empfänger kennt mich nicht, er weiß gar nicht, mit wem er es zu tun hat, kann das nicht so wirklich einschätzen und sieht erst am Ende, wer da schreibt. Und so habe ich öfters schon meine E-Mail umgeändert und schrieb nicht ganz zum Schluss erst meinen Namen, sondern einfach am Anfang und schrieb noch dazu, was der Empfänger so über mich wissen sollte. Also zum Beispiel das Alter oder etwas über den Beruf oder Familie. Und genauso macht Petrus das hier. Wenn ich mich vorstellen darf, Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi. Jetzt müssen wir aber nochmal genau hinschauen. Und zwar steht da Simon Petrus, Knecht an vielen Übersetzungen, und steht aber auch an vielen Übersetzungen noch eine kleine Eins oder ein kleiner Vermerk. Weil dieser Knecht ist nicht im Sinne von Diener gemeint, sondern dieser Knecht ist als Sklave gemeint. Es gibt auch Übersetzungen, wo direkt drin steht, Simon Petrus, Sklave und Apostel Christi. Also nicht dieser normale Diener, so wie es auch in manchen Übertragungen geschrieben steht, sondern es geht um diesen Sklaven. Sklave ist ja heutzutage ein Begriff, den wir eigentlich gar nicht fassen können, den wir wirklich nicht so begreifen können, weil es ihn so in der Art und Weise, wie es damals war, ein Sklave zu sein, heute nicht mehr gibt. Sklaven gab es schon lange. Selbst in der Bibel können wir schon darüber lesen, Josef wurde von seinen Brüdern an Sklavenhändler verkauft. Wir kennen sicherlich alle aus dem Geschichtsunterricht den Bau der Pyramiden oder andere Gebäude, wo viele Sklaven arbeiten mussten. Heute gibt es vielleicht noch Menschen, die von ihren Arbeitgebern fast so ausgebeutet werden, dass man sie fast als Sklaven bezeichnen kann. Damals ein Sklave zu sein, das hieß aber, du hast nichts mehr zu melden, weil du dem Sklavenbesitzer gehörst. Er hat dich als Mensch gekauft und für dich bezahlt, und du hast auf Schritt und Tritt ihm zu folgen. Du hast das zu tun, was dein Herr, dein Besitzer dir befiehlt. Dein Leben ist gerade mal so viel wert, wie dein Herr für dich bezahlt hat. Und was war das damals schon wert? Waren es 100 Taler oder 200? Simon Petrus stellt sich also hier vor. Ich bin Simon Petrus, der Sklave von Jesus. Petrus erniedrigt sich hier und demütigt sich vor Jesus Christus, seinem Herrn. Die Aussage von Petrus, Sklave zu sein, lässt aber auch das tolle Bild zu, Jesus Christus, mein Herr, hat mich erkauft. Petrus sagt, er hat für mich bezahlt. Petrus kann bezeugen, er hat mich freigekauft von der Last der Sünde und zu sich hingezogen. Jesus hat mit seinem vergossenen Blut am Kreuz für mich bezahlt. Es gibt dabei nur einen gravierenden Unterschied, im Gegensatz dazu, ein richtiger Sklave zu sein. Petrus macht es freiwillig. Petrus macht sich freiwillig zum Sklaven. Jesus hat das nie zu ihm gesagt. Menschenfischer soll er sein, also anderen Menschen von Jesus weitererzählen, von Jesus zu verkünden, Evangelium zu verkünden, zu erzählen, welches große Angebot Gott seinen Menschen macht, welches Geschenk er für sie bereithält. Jesus hat Petrus gesagt, dass er sich um seine Gemeinde kümmern soll, um seine Schafe. Er soll sie weiden und führen. Und an der gleichen Stelle lesen wir in Johannes 21, Vers 18, Jesus hat ihm gesagt, wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Aber Jesus hat nie gesagt, Petrus, du bist jetzt mein Sklave. Der gravierende Unterschied zu einem gekauften Sklave ist, Petrus begibt sich freiwillig in diese unterwerfende Abhängigkeit zu Jesus Christus hin. Er sagt, Jesus, ich bin dein Sklave, du bist Besitzer von mir, von meinem Leben. Alles, was ich habe, ist nicht meines, sondern es gehört dir. Ich unterstelle dir alles, auch meinen Willen. Ich folge dir auf Schritt und Tritt nach. Was du befiehlst, das will ich tun. Mein Leben ist so viel wert, wie du für mich bezahlt hast. Das drückt eigentlich ein ganzes Stück dieses Wort Sklave aus. Sklave Jesu Christi zu sein. Aber im Grunde genommen ist es das, was wir mit unserer Bekehrung zu Jesus hin auch getan haben. Mit dem Abgeben unserer Herrschaft über uns selbst und damit über unser Leben haben wir das auch getan. Wir sind auch Sklaven Jesu Christi geworden. Als wir gesagt haben, Jesus Christus, ich glaube und ich weiß, dass du Gottes Sohn bist, du bist in die Welt gekommen, um uns Menschen wieder in die Nähe Gottes zu führen, um uns Menschen wieder gotteswürdig zu machen, damit wir wieder Kinder Gottes heißen können. Dafür bist du für mich, Jesus Christus, ohne Sünde ans Kreuz gegangen, stellvertretend für meine Schuld. Als wir Jesus so unser Leben übergeben haben und er Herr über unser Leben wurde, haben wir sozusagen uns auch zu seinem Sklaven gemacht. Ich musste in dem Moment auch ganz so dran denken, als wir in unserer Gemeinde in Sachsen immer Taufe hatten. Dann standen die Täuflinge vor der Taufe noch einmal auf und haben das Bekenntnis gesprochen, Herr ist Jesus. Noch einmal bewusst laut aussprechen, dass wir unser Leben an Jesus übergeben. Wir haben uns durch den Schritt der Bekehrung und das Zeichen der Taufe in der Öffentlichkeit dazu entschieden, dass Jesus unser Herr ist und dass wir ihm auf Schritt und Tritt folgen. Wir haben uns entschieden zu sagen, was du befiehlst, das will ich tun. Da steht jetzt die Frage im Raum: Sind wir noch im Schritt? Sind wir noch im Tritt hinter Jesus her? Stehen wir noch in dieser Nachfolge? Sind wir noch in seinen Spuren? Sind wir noch bei dem, was Jesus uns befiehlt, was er uns aufträgt? Wenn du die Spuren Jesu in deinem Leben schon nicht mehr richtig erkennen kannst, wenn es schon lange her ist, dass du das Wirken des Heiligen Geistes in deinem Leben entdeckt hast, wenn du nur noch sehr selten in deinem Leben entdeckst, was dich dazu führt, Jesus zu loben, ihm zu danken und ihn vor anderen zu bezeugen, dann bist du wahrscheinlich nicht mehr in seinem Schritt, in seinem Tritt, in seiner Spur. Und ich musste vorhin bei unserem Zeugnisteil nochmal dran denken. Es geht darum, nicht darum, jeden Sonntag hier vorn zu stehen, sondern es geht darum, vorn zu stehen und Jesus zu bezeugen, sondern es geht darum, den Blick auf unser Leben zu nehmen, zu machen und einfach zu schauen, wo entdecken wir da Jesus, wo entdecken wir die Spuren Jesu in unserem Leben. Vielleicht haben wir schon lange nicht mehr die Spuren gesehen, vielleicht haben wir schon lange seine Führung nicht mehr erkannt. Ich denke, dann wird es Zeit zu erkennen, dass wir nicht mehr da sind, wo wir einmal mit Jesus begonnen haben. Wo du begonnen hast, ihm auf Schritt und Tritt zu folgen. Ich war letzte Woche mehrmals mit dem Fahrrad unterwegs. Bin das manchmal, wenn schönes Wetter ist, wenn es nicht so kalt ist, öfters. Und fahre gerne auch mal die gleichen Wege, biege aber auch gerne mal ab, um neue Wege zu entdecken. Und so war ich auf einem unbekannten Weg unterwegs in Richtung, ja, so Schwäbisch Gmünd, Remstal. Und bin dann abgebogen. Schöner Teerweg, weitergefahren. Langsam wurde aus dem Teerweg aber ein Feldweg. Langsam wurde aus dem Feldweg mehr so ein Weg, den man im Gras noch entdecken konnte. Es wurde aber noch schlimmer, weil dann kam der Waldrand und dann kamen wirklich 70, 80 Zentimeter tiefe Wegfurchen durch irgendwelche Waldfahrzeuge. Dann kam Schlamm, ich musste noch den kleinen Buckel über dem Weg da in die andere Spur und bin weiter. Plötzlich war der Weg zu Ende. Und das musste ich so denken beim Schreiben der Predigt. Erkennen wir noch, ob wir auf dem falschen Weg sind? Ich habe so wirklich erst zum Schluss gemerkt, dass es eigentlich gar kein Weg war. Handyempfang ist leider in diesem Tal, wer das kennt, beim Dehner zum Remstal runter, da ist Funkloch, da geht gar nichts, dass man noch irgendwie eine Karte gucken kann. Ich wusste, wo ich war, aber ich wusste nicht, wo der Weg war. Und zurück, da hätte ich das Rad durch den Schlamm schieben müssen, da hätten meine Räder keinen Grip mehr drunter gehabt. Erkennen wir, wann wir auf dem falschen Weg sind? Erkennen wir in unserem Leben noch die Spuren Jesu? Oder sind sie schon verwischt? Sind sie vielleicht schon ganz schlimm? Bei mir war es dann so, vielleicht hätte ich doch umkehren sollen. Denn dann kam der Abhang, es ging steil hinunter. Ich habe versucht mit dem Rad irgendwo entlang, aber das ging über Baumstämme, Äste, trockenes Gestrüpp. Es war nicht schön. Ich sah einen Hochstand und dachte, da muss doch ein Weg ungefähr sein. Dann kam ein Pfad, der hörte aber auch wieder auf. Und dann sah ich den Weg, aber ich musste mich trotzdem noch weiter kämpfen. Ja, manchmal ist es schwer umzukehren. Manchmal ist es schwer zu sagen, das, was hinter einem lag, ist schwer zurückzugehen. Aber oft genug und auch auf unser Leben bezogen, sollten wir umkehren. Und zwar zurück, bis Jesus uns zeigt, du bist wieder in meinen Spuren. Und es geht auch mir oft genug selber so. So wie Petrus sagt, ich bin Sklave Jesu Christi, und der Satz, den ich vorhin gesagt habe, das zeigt Gottes große Gnade zu allen Menschen auf. Und zwar war es der Satz, du bist so viel wert, wie ich für dich bezahlt habe. Für Sklavenbesitzer waren es vielleicht ein paar hundert Taler, aber wenn wir freiwillig Sklaven von Jesus sind, dann deshalb, weil wir erkannt haben, ich bin so viel wert, weil Jesus für mich bezahlt hat. Und wir sind so viel wert, wie Jesus für uns bezahlt hat. Wir sind so viel wert, dass er an unserer Stelle starb. Wir sind so viel ihm wert, dass er sein Leben für uns hingab. Aber es ist nicht nur das, dass Jesus für uns am Kreuz Schmerzen hatte und dass er dann gestorben ist. Da war viel mehr. Sehr viel mehr. Und dazu möchte ich uns jetzt Philipper 2, die Verse 6 bis 11 lesen. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles, er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesen Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde sind und unter der Erde. Und zur Ehre Gottes, des Vaters, werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Es war nicht nur das, dass Jesus Schmerzen hatte und dass er verstarb. Jesus gab seinen Platz im Himmel auf. Er erniedrigte sich selbst und gab dort am Kreuz seine Gotteswürde auf. Gott sah ihn dort mit unserer Schuld. Und Schuld, und sei es noch das kleinste Vergehen, Schuld trennt uns immer von Gott, dem heiligen und allmächtigen Gott. Gott sah Jesus dort mit unserer Schuld, und Jesus hing dort am Kreuz, getrennt von Gott, seinem Vater. Es war mehr, als dass er nur Schmerzen hatte. Aber damit Jesus das für uns tat, waren zwei Dinge wichtig. Das eine, er tat es aus Liebe. Aus Liebe zu Gott, seinem Vater. Aus Liebe, weil er jeden einzelnen Mensch liebt, weil er uns liebt. Das andere, Jesus Christus war gehorsam. Er war gehorsam und gab damit seine ganze Gotteswürde auf und tat das, was sein Vater von ihm wollte, die Menschen zu retten. Liebe und Gehorsam. Das alles hat Jesus Christus für uns bezahlt. Das hat er getan, weil wir ihm so viel wert sind. Es ist wichtig, dass wir uns immer wieder vor Augen halten, du bist so viel wert, weil Jesus dich wertvoll gemacht hat. Aber dann darf der Blick nicht nur auf uns gerichtet sein. Es ist schön, vielleicht früh morgens in den Spiegel zu gucken und zu sagen, ich bin durch Jesus Christus wertvoll gemacht worden. Aber der andere neben mir ist es auch. Der andere neben dir ist es auch. Jesus ist für alle Menschen gestorben, weil sie ihm wertvoll sind. Auch wenn wir manche Menschen nicht so, ja, vielleicht mögen, mit ihnen Schwierigkeiten haben, umzugehen, dann sollten wir nicht vergessen, sie sind Gottes geliebte Kinder. Keine Ahnung, warum wir den anderen vielleicht nicht mögen. Vielleicht hat er immer Mundgeruch. Noch schlimmer, ich musste da gerade eben noch dran denken, fällt mir gerade so ein, Ich saß öfters bei uns in der Chorübstunde in der Gemeinde und dann gab es leider Menschen, die dann immer vorher erst noch Alkohol trinken mussten. Und man hat es gerochen. Ganz liebe, nette Menschen. Aber vielleicht mag man den anderen dann nicht so oder nicht in seiner Nähe sein. Er hat immer Mundgeruch, wäscht sich vielleicht nicht so. Der andere redet vielleicht schlecht oder macht sich über andere lustig. Und das müssen nicht mal Menschen, ja, müssen nicht mal Christen sein, Menschen, die in die Gemeinde kommen oder in die Gemeinde gehen. Sondern es kann ein x-beliebiger sein. Es könnte unser Ehepartner sein. Dein Nachbar, dein Arbeitskollege, dein Lehrer in der Schule. Ja, sogar der, dem du auf der Straße begegnest, ist ein von Jesus wertvoll gemachter Mensch. Auch wenn er kein Sklave, also wenn er kein Nachfolger Christi ist. Er ist ein von Jesus Christus wertvoll gemachter Mensch. Auch für ihn tat Jesus diesen Gehorsamsschritt, diesen Liebesschritt. Lasst uns anfangen, die Menschen um uns herum mit den Augen, mit diesen Augen von Jesus zu sehen. Aber der Text geht nicht nur Petrus, Simon Petrus, Knecht und Sklave und Apostel Jesu Christi. Nach diesem Sklaven, Ausdruck des Sklaven, kommt auch der Ausdruck Apostel Jesu Christi. Petrus erniedrigt sich hier auf der einen Seite, er unterwirft sich Jesus und gleich darauf sagt er erhobenen Hauptes, ich Apostel Jesu Christi, ich bin direkter Zeuge von Jesus. Ich war dabei und ich habe mit ihm gelebt und ich habe von ihm gelernt. Er hat mich dazu beauftragt. Und dieser Sklave, Petrus, und dieser Apostel, Petrus, sagt gleich anschließend, trotz allem, Petrus setzt seinen Glauben und unseren Glauben auf eine Stufe. Petrus schreibt an die, die den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben. Petrus, ein großer, beeindruckender Mann Gottes, nennt sich Sklave und Apostel und hat trotzdem den gleichen Glauben wie du und ich. Den Glauben an die Gerechtigkeit Gottes, den Glauben an Jesus Christus, den Retter. Das finde ich dann schon beeindruckend. Er stellt sich nicht irgendwie höher mit dem Glauben. Er sagt, es ist der gleiche Glauben. Nichts anderes. Und weiter schreibt Petrus, Gnade und Friede werden euch mehr und mehr zuteil. Gnade ist das, was Gott uns schon im reichen Maß hat zukommen lassen. In Epheser 2, Vers 8, das kennen sicher viele, da steht, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gabe Gottes ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Aus Gnade sind wir gerettet und das nicht aus uns, sondern es ist ein Geschenk Gottes. Gnade und Friede werden euch mehr und mehr zuteil. Also auch der Frieden. Die Gnade, das Geschenk Gottes und der Frieden, der uns erfüllt. Der Friede ist nicht das, so wie unser weltlicher Friede gesehen wird, so wie wir schon viele Jahre in Europa Frieden haben, so wie vielleicht oft genug, hoffe ich doch, der Friede in den Orten, in den Städten, in den Familien oder wo auch immer herrscht. Gottes Frieden ist ein anderer. Gottes Frieden wird uns in uns zuteil. Das ist genauso wie die Frau am Jakobsbrunnen. Jesus verspricht ihr Wasser des Lebens, Wasser, mit dem du nie wieder Durst haben wirst. Wasser, das die Sehnsucht deiner Seele stillt. Das ist Gottes Frieden. Und so wie Petrus es hier schreibt Und das wünsche ich uns, dass wir in dieser Gnade immer wieder leben, auf diese Gnade schauen und Gott dankbar sind, dass wir immer wieder schauen und Gott, ja, dass wir sagen, Gott, du bist unser Besitzer, unser Herr. Und dass wir diesen Frieden erleben, in diesen Frieden leben und immer mehr Gott darin erkennen und erfahren. Ich möchte uns zum Schluss noch einmal die Verse lesen. Na, muss immer noch mal eins zurück hier. Ja. 2. Petrus, die Verse 1. 2. Petrus 1, die Verse 1 und 2. Simon Petrus, Knecht oder Sklave und Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben, wie wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Amen.